rätselhafte Todesfälle, naturwissenschaftlicher Tiefgang und Empfehlungen, wie Sie den Alltag möglichst unbeschädigt überleben. Hallo, hier spricht Florian Klenk und am Freitag, den 26. April 2024, läuft die dritte Staffel von Klenk und Reiter, dem Falter-Podcast aus der Gerichtsmedizin. Christian Reiter und ich kredenzen Ihnen jeden Freitag einen neuen Fall. Sie finden uns auf falter.at/Gerichtsmedizin und überall dort, wo es Podcasts gibt.
Falter-Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter. Das Lockdown ist vorbei in Österreich. Wir sprechen über Lockerungsschritte, wie auch in anderen Ländern Europas. Aber weltweit ist die Pandemie nicht unter Kontrolle, überhaupt nicht unter Kontrolle. In Teilen Asiens, in Teilen Lateinamerikas gibt es gerade mörderische Infektionswellen. Es ist auch möglich, dass es so etwas wieder in unseren Breitengraden gibt, trotz der vielen Impfungen, die wir in dieser Zeit und in den nächsten Wochen haben werden. Wir sind heute da, um über Corona und unsere Zukunft zu sprechen, unter virologischem Aspekt, unter politischem Aspekt, unter sozialpolitischem Aspekt. Wir senden diesen Talk aus der Redaktion der Wiener Wochenzeitung Falter. Verbunden sind wir miteinander online. Und ich freue mich sehr, dass Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein dabei ist. Guten Tag.
Hallo, guten Tag.
Minister Mückstein ist seit 4 Wochen im Amt, nicht wahnsinnig lang. Er ist Arzt, wie allgemein bekannt, und grüner Quereinsteiger in einer innenpolitisch extrem angespannten Zeit. Ich begrüße sehr in Innsbruck die Virologin Dorothee von Laar. Willkommen, Frau Professorin Laar. Er ist Professorin an der Medizinischen Universität in Innsbruck. Und mit dabei ist meine Kollegin Barbara Todt. Hallo.
Hallo.
Barbara Todt ist Buchautorin, Historikerin und Journalistin im Falter. Herr Minister, wo stehen wir wirklich zurzeit in der Pandemie? Diese große, für viele wirklich tödliche Gefahr, die vom Coronavirus für unsere Gesellschaft ausgeht, wirklich so weit überwunden, dass die Regierung nur mehr über Öffnungen und wie schnell die laufen sollen sprechen muss?
Also die Pandemie ist dann vorbei, wenn die WHO sagt, dass die Pandemie vorbei ist. Wir sind jetzt am Ende der dritten Welle, das wissen wir. Und wir haben mit zwei Tools, mit den zunehmenden Impfungen, aber auch mit den Testungen, es erreicht, dass wir jetzt in Österreich eine Inzidenz unter 50 erreicht haben. Auch die Intensivkapazitäten sind jetzt wieder ziemlich gut verfügbar. Und diese Elemente, nämlich auch der saisonale Effekt, dass es wärmer wird in Kombination mit zunehmend Durchgeimpften, lässt uns diese neuen Öffnungsschritte jetzt auch vertreten. Wir haben vor 4 Wochen, am 23. April, beraten. Das war meine erste Woche als Minister in einem sehr strukturierten Prozess und haben dann Öffnungsschritte festgelegt für 19. Mai auf Daten von Prognosen. Die sind jedenfalls eingetreten, etwas überfüllt worden sogar. Und jetzt machen wir die nächsten Schritte und ich glaube, das ist gerechtfertigt. Ja.
Frau Professorin, in Österreich mehr als 10.000 Corona-Tote seit Beginn der Pandemie, eine erschreckende Zahl. Jetzt die einzelnen Erkrankungen, wenn man sich mit Corona ansteckt, sind die weniger schwer, weniger tödlich geworden durch medizinische Entwicklungen oder durch andere Vorkehrungen? Oder ist das jetzt letztlich genauso gefährlich wie vor einem Jahr?
Also ein richtig durchschlagendes Medikament gibt es leider ja noch nicht, aber es gibt natürlich einige Therapien, die die Prognose etwas verbessern, aber nicht wirklich signifikant. Wir haben ja das Cortison und auch einige andere Medikamente, die gerade die schweren Verläufe etwas abmildern können. Aber eine signifikante Änderung der Sterblichkeit der Mortalität an Corona können wir einfach damit nicht feststellen und noch nicht erreichen. Da wird natürlich intensiv geforscht, aber leider der Durchbruch fehlt noch. Im Gegensatz zu den Impfstoffen sind wir bei den Therapien noch nicht da, wo wir gerne wären.
Barbara, kein Durchbruch bei der Therapie. Ist es da nicht ein bisschen riskant, dass die Bundesregierung so auf Entwarnung setzt bei ihren Botschaften? Ist da nicht die Gefahr, dass alles auf die leichte Schulter genommen wird und dass man im Herbst dann vielleicht wieder in einem ähnlichen Desaster steckt wie im letzten Jahr?
Ja, beziehungsweise die Frage ist ja, welche Botschaften genau sendet denn jetzt die Regierung? Also wenn wir uns das Pfingstwochenende, wenn wir das Revue passieren lassen, dann gab es ja sehr gemischte Botschaften. Die Tageszeitungen haben das als Hickhack und als Hin und Her tituliert, weil eben zum einen der Kanzler, der Bundeskanzler, ja sehr vehement quasi kommuniziert hat, wir wollen öffnen, es ist quasi vorbei. Also da ist eigentlich wieder so in den Sommermodus des letzten Jahres zurückgefallen. Und dann Sie, Herr Minister Mückstein, haben ja zuerst ein bisschen gebremst, um dann eigentlich zu sagen, naja, im Grunde, wir könnten ja ohnehin schon am 10. Juni und nicht erst am 17., wie es der Kanzler zuerst genannt hat, weitere Schritte in Richtung sogenannte Normalität setzen. Also ich sehe jetzt eher ein Problem, das wir auch schon im letzten Sommer hatten, nämlich, dass die Kommunikation ein bisschen durcheinander ist. Und das verwirrt die Leute und das sorgt, wie wir ja auch aus dem letzten Jahr wissen, am Ende dann für eine gewisse Sorglosigkeit und Wurschtigkeit, die uns im Herbst, wenn vielleicht eine Mutation kommt oder wenn die Situation sich doch dann wieder ändert, der Virus hat uns ja mehr als einmal überrascht auch, die uns im Herbst dann echte Probleme bereiten könnte. Ja.
Herr Minister, wie groß ist die Rolle der Innenpolitik in der Pandemiebekämpfung?
Ich glaube, das, was Frau Todt angesprochen hat, ist vollkommen richtig. Wir brauchen eine klare und transparente Kommunikation und wir brauchen zuerst die Rücksprache mit den Experten. Und das ist das, was ich auch letzten Freitag kritisiert habe. Ich habe nicht kritisiert, dass wir öffnen und auch einen Zwischenschritt im Juni machen. Das abhängig von dem, was uns die Experten prognostizieren und was möglich ist. Diese Öffnungsschritte, die jetzt mit 10. Juni kommen werden, werden wir am Freitag bekannt geben. Die kann man sich das dann anschauen und man kann dann darüber diskutieren, ob es zu liberal ist oder zu streng. Aber jedenfalls werden diese Öffnungsschritte auf Basis von wissenschaftlichen Prognosen stattfinden. Die Kommunikation war, und das ist auch mein Eindruck, nicht optimal. Wir haben uns letzten Mittwoch einen gemeinsamen Prozess ausgemacht für jetzt Freitag. Jetzt möchte ich das jetzt auch nicht überbewerten. Am Wochenende jedenfalls finden jetzt die letzten Abstimmungen statt, die Gespräche mit Experten und am Freitag werden wir das präsentieren.
Es ist ja schon, wenn man die Wortmeldungen der Regierung verfolgt, ist schon der Eindruck, da ist wahnsinnig viel Politik drinnen. Der Bundeskanzler versucht vorzupreschen, möglicherweise auch Sie ein bisschen an den Rand zu drängen mit guten Nachrichten, dann müssen Sie sozusagen darauf reagieren. Dieses Ausmaß an Innenpolitik, das ist ja, ist das etwas, das Sie überrascht hat? Da sind ja die Spezialisten, die Virologen und so weiter eigentlich völlig im Hintergrund.
Also ich habe einen Prozess erlebt, das war in der ersten Woche, wo ich Minister war, wo dieser Prozess ausgezeichnet funktioniert hat. Das war eine enge Abstimmung, es waren Expertengespräche, es waren die Runde mit den Landeshauptleuten und auch dann mit den Sozialpartnern und es ist gemeinsam kommuniziert worden und diesmal ist es nicht ganz so gut gelungen. Ich glaube aber, dass die Kommunikation und die Darstellung, auch vielleicht schon die Kommunikation, wie es im Juli dann sein wird, jetzt sagen wir Ende Mai, ganz wesentlich auch für die Compliance der Leute, für die Mitarbeit, für das Verständnis. Und das ist das, was ich vehement eingefordert habe übers Wochenende. Es ist jetzt inhaltlich, sind wir nicht weit auseinander, da gibt es keine großen Probleme, das werden wir am Freitag auch gemeinsam kommunizieren. Aber die gemeinsame Kommunikation nach Rücksprache mit den Experten ist mir wichtig, Es kann auch sein, dass es Wissenschaft das eine Ergebnis liefert und die Politik etwas anderes tut. Wenn sie das darstellt, ist das auch in Ordnung. Aber diese Darstellung ist eben für die Mitarbeit und fürs Verständnis ganz wesentlich.
Frau Professorin von Laa, die neue Situation, das sind ja die Impfungen, die jetzt medizinisch da sind. Aber es gibt wahnsinnig viel Impfverweigerer. In den USA wird zurzeit groß diskutiert, soll man nicht Leuten, die sich impfen lassen, im Bundesstaat West Virginia $100 zahlen, damit die sich impfen lassen. Wenn in Österreich im Sommer 45% der Menschen geimpft sind, sind immer noch die Hälfte nicht. Braucht man eine Strategie gegenüber der Impfverweigerung und sehen Sie als Expertin eine solche Strategie in Österreich?
Ich glaube, erstmal versucht man mit normal Überzeugung zu arbeiten, aber ich stecke natürlich jetzt nicht in den Entscheidungsträgern, die diese Strategien der Kommunikation, der Impfung entwickeln. Was man immer vergisst ist, es sind ja zusätzlich noch 20% rund der Bevölkerung wahrscheinlich nach unseren Analysen Antikörper positiv. Das heißt, die haben die Infektion durchgemacht. Wenn man die noch da drauf rechnet und noch die Impfkampagnen vielleicht auch im Herbst, wo hoffentlich der Pfizer dann für die Schüler zugelassen ist, noch drauf rechnet, ist man, glaube ich, nicht pessimistisch, wenn wir auf 65% vor dem nächsten Winter kommen können. Wie gesagt, immune Personen, entweder durch Impfung oder durch Infektion. Und ich denke, da sind wir noch an einem keinen Punkt, wo man sagt, wir haben Herdenimmunität, das ganze Volk ist geschützt. Aber wir haben einen Punkt, wo wir keinen Lockdown mehr brauchen, sondern wo wir mit den bewährten Maßnahmen des Testens, des Masketragens etc., wenn man mit Fremden zusammen ist, dass wir mit solchen bewährten Maßnahmen, insbesondere natürlich gekoppelt mit dem effizienten Isolieren, Contact Tracing und Quarantäne, wenn man das kombiniert, dass man dann durch den Winter ohne Lockdown kommt. Es gibt aber aus meiner Sicht strategisch ein paar Punkte, die auf jeden Fall angegangen werden müssten vor dem Winter. Und das ist, dass man zusieht, dass vor dem Winter die geimpft werden wollen, auch einen guten Schutz gegen die Varianten haben. Und man weiß ja auch, dass nicht jede Impfung da so optimal ist. Und das sind ja auch Studien. Wir machen auch Studien zu der Kreuzimmunisierung, die zumindest mit Impfstoffen bunt unterstützt wird. Und wir hoffen, auch andere machen solche Studien. Wir hoffen, dass dann im Herbst so viel Information da ist, dass man eine intelligente Impfstrategie machen kann, bei der wirklich nicht nur irgendwie Schutz ist, sondern auch Schutz von den Varianten. Je mehr geimpft sind, je mehr Varianten werden aufkommen. Es ist kein Tiroler oder kein österreichisches Problem, es ist ein weltweites Problem. Und da ist es eben unheimlich wichtig, dass unser Volk, wenn dann wieder im Herbst die Corona-Zeiten beginnen, die Corona-Saison beginnt, dass wir dann alle einen guten Schutz auch gegen Varianten haben.
Das heißt, wir müssen davon ausgehen, dass wir alle 6 Monate oder 8 Monate eine Auffrischungsimpfung brauchen in Österreich, in Europa, um diese Stabilität, die es vielleicht im Sommer geben wird, zu erhalten, auch über den Winter. Ist das so?
Nein, ich glaube, die Impfaktion im Frühjahr war einfach der falsche Zeitpunkt. Optimal wird es, wenn es eine regelmäßige Impfung stattfindet, wird sie im Herbst sein, natürlich für die Grippeimpfung, vor der Corona-Grippesaison. Vielleicht gibt es sogar irgendwann die Kombi-Grippe-Corona-Impfung im Herbst. Wie oft die dann aufgefrischt werden muss, das ist nicht klar, aber alle 6 Monate muss die bestimmt nicht aufgefrischt werden. Also ob das nun alle Jahre oder alle 2 Jahre, ob der dann doch irgendwann angepasst werden muss, der Impfstoff, das wissen wir alles noch nicht. Aber es wird irgendwas regelmäßig im Herbst sein, dass man auffrischt.
Herr Minister, ist da eine Strategie vorhanden, um im Herbst doch diese vor dem Winter nötige große Impfaktion in Österreich durchzuführen und auch die zu gewinnen, die sich nicht interessieren oder überhaupt nicht mitmachen wollen?
Ich glaube, wir müssen uns darauf vorbereiten, wenn die ersten Österreicherinnen und Österreicher geimpft worden sind im Jänner, zum Beispiel ich selber. Also vereinzelt wurde im Dezember geimpft, aber im Wesentlichen ist es losgegangen im Jänner. Und wir davon ausgehen, dass 9 Monate eine Immunität herrscht. Dann müssen wir ab Oktober, sage ich jetzt, die Boosterimpfung machen. Bedeutet, wir haben doch einen gewissen Vorlauf bis dahin, wo sich auch die Impfstoffe, die nach Österreich kommen, die da sein werden. Davon gehe ich fix aus. Pfizer sagt, sie brauchen für den neuen Impfstoff, also den Impfstoff, der die neuen Varianten enthält, ungefähr 100 Tage. Das heißt, sobald die wahrscheinlich WHO oder ECDC sagt, dass welche Virusstämme dann in der neuen Impfung drin sind, sobald das bekannt gegeben wird, das wird ähnlich verlaufen wie bei der saisonalen Influenza-Impfung, dann brauchen sie 100 Tage. Und es gibt ein Werk in Deutschland, das 100 Millionen Dosen pro Monat produziert. Das heißt, ich glaube nicht, dass es mittelfristig noch einmal zu einem Engpass kommen wird. Wir haben jetzt noch einen relativen Engpass in Österreich, das stimmt. Da warten wir gegen Ende Juni, dass das vorbei ist. Und ich glaube auch nicht, dass wir über den Sommer und Herbst noch einmal einen Impfstoffmangel haben werden. Wobei natürlich es richtig ist, dass wir jetzt die 12- bis 15-Jährigen dazu bekommen. Das sind knapp 400.000 zusätzliche Impflinge, wenn man so will. Also das wird schon eine Herausforderung sein, aber das schaut ganz gut aus.
Barbara, dort die Verzögerungen und die Unsicherheiten, die es gibt rund um den digitalen grünen Pass. Der hätte ja am 4. Juni kommen sollen. Da gibt es jetzt Schwierigkeiten, die Unklarheit, wie die gesetzliche Grundlage ist. Wie gefährlich ist das, dass man in den Sommer geht und das Gefühl hat, es ist alles noch immer ein bisschen vage und man weiß jetzt nicht wirklich, was passieren wird?
Ich würde da jetzt unterscheiden zwischen dem sicher sehr praktischen und viel schnelleren digitalen Europapass, der jetzt eben im Juli starten soll, und den Dingen, die wir jetzt schon haben, dem bewährten gelben internationalen Impfpass auf Papier, die Möglichkeit, dass man natürlich mit Zertifikaten, dass man getestet ist, reisen kann. Das ist vielleicht jetzt meinetwegen altmodisch, weil es halt auf Papier ist, aber ich finde das jetzt gar nicht so das Thema. Das Thema ist eher, ob es dann auch wirklich kontrolliert wird. Also nur kleine Anekdote jetzt aus meinem Urlaubsverhalten über Pfingsten. Ich bin über Slowenien nach Italien gereist, hatte natürlich meinen Impfpass mit und habe extra auch noch einen PCR-Test gemacht, um halt doppelt sicher zu sein. Und es wurde halt nicht kontrolliert, ja, weder von den Slowenern noch von den Italienern. Und dann bei der Rückreise von Slowenien nach Österreich stand ein Polizist, der hat sich dann den Impfpass angeschaut. Aber das war wirklich das erste Mal. Also ich glaube, es ist eher auch eine Frage der Kontrolle und weniger welche Form des Nachweisens der Impfung oder der Testung man dann vorweisen kann.
Ich möchte einmal noch auf die Frage der Impfung und die globale Dimension zu sprechen kommen, Frau Professorin. Der amerikanische Präsident hat ja vorgeschlagen, in Richtung Aufhebung der Patentrechte für die Impfungen zu gehen, um auch in den armen Ländern dieser Welt in den nächsten Monaten dafür zu sorgen, dass die Menschen die Möglichkeit haben, sich impfen zu lassen. Wie wichtig ist das und wie wichtig ist überhaupt, dass jetzt in Indien die Lage unter Kontrolle kommt, in Brasilien unter Kontrolle kommt, auch für uns und dass sich die Menschen dort auch impfen können?
Das ist unheimlich wichtig. Die Pandemie wird nur überwunden sein, wenn in allen Ländern ein Impfschutz vorherrscht. Ja, sei es mit den Pocken, sei es mit Polio. Nirgendwo hat man was Nachhaltiges, Wirkliches erreicht in der Geschichte, wenn nur Europa geimpft war oder nur Amerika geimpft war. Das ist total wichtig, dass die ärmeren Länder jetzt einen guten Impfschutz haben. In vielen Ländern Afrikas ist weit unter 1% der Bevölkerung erst geimpft. Das wird in naher Zukunft nicht dazu führen, dass es dort ein Erleichtern geht. Wir haben einen Riesenausbruch in einigen südamerikanischen Ländern, also ein Großteil der südamerikanischen Ländern. Indien ist wieder das Beispiel, was am meisten durch die Presse geht, aber weitaus nicht das einzige Land, wo katastrophale...
Mexiko ist auch ganz schlimm. Ja.
Genau. Also es ist nicht das einzige Land. Und das, wie gesagt, in diesem Fall ist Solidarität auch Egoismus. Also wir schützen uns, indem wir der dritten Welt hier oder den ärmeren Ländern hier helfen und indem wir dort Impfstoff abgeben. Da gibt es ja auch von der WHO Initiativen und da sollte unbedingt noch mehr die reichen Länder da Impfstoff abgeben an diese Länder. Und inwieweit nun dieser Patentschutz wirklich zu mehr produzierten Impfstoffdosen führt, wenn man den abschafft, da stecke ich zu wenig in diesen wirtschaftlichen Strukturen drin. Ich habe bloß den Verdacht, momentan liegt es nicht unbedingt an dem Patentschutz, sondern an den Produktionskapazitäten, die nicht ausreichen. Aber natürlich ist es so, dass eigentlich Firmen, die mit Medikamenten sehr erfolgreich waren, den ärmeren Ländern auch zu einem deutlich günstigeren Preis, man sie AIDS ihre Wirkstoffe zur Verfügung gestellt haben. Und da wäre vielleicht auch mit Patentschutz das möglich, dass die Produktionskapazitäten steigen und dann.
Die Forderung, den Patentschutz aufzuheben, wird ja seit Monaten schon von NGOs erhoben, auch von Ländern der Dritten Welt erhoben. Jetzt steht der amerikanische Präsident auch dafür. Wie hat sich denn die österreichische Bundesregierung jetzt durchgerungen, Herr Minister? Der Bundeskanzler hat irgendwann einmal gesagt, Österreich ist gesprächsbereit nach diesem Vorstoß Bidens, aber man hat das Gefühl, die EU ist sehr zögerlich. Hat man sich durchgerungen zu einer Position inzwischen in der österreichischen Bundesregierung?
Sind mir keine Neuigkeiten bekannt. Ich weiß, dass wir die Dosen, die wir zusätzlich in den nächsten Monaten über die EU bekommen, abrufen werden, obwohl wir sie zum Teil nicht mehr brauchen und sie sozusagen dafür verwenden werden, dass es auch in anderen Ländern Menschen gibt, die geimpft werden können. Also das machen wir.
In Sachen Patentschutz gibt es noch keine Position?
Habe ich keine Neuigkeiten, nein.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.
Herr Minister, ich möchte ein bisschen über die sozialen Fragen in der Folge der Pandemie zu sprechen kommen. Sie sind ja auch als Sozialminister für ganz, ganz viele Bereiche unseres Lebens verantwortlich. Die Forderung nach einer Erhöhung des Arbeitslosengeldes von Gewerkschaft, auch von Sozialdemokraten, ist immer wieder erhoben worden. Der Wirtschaftsminister sagt nein. Ist das in Stein gemeißelt oder können die Grünen da noch etwas ändern? Denn die Frage der Arbeitslosigkeit wird nach dem Sommer sicher virulenter werden, als sie das bis jetzt ist, weil die Kurzarbeit ausläuft.
Ich glaube, das müssen wir jetzt besprechen, aber es ist zum Beispiel gar nicht unschlau, das Arbeitslosengeld zu erhöhen. Warum? Weil das in der Regel Menschen betrifft, die das Geld sofort wieder ausgeben. Das sind keine Menschen, die sparen. Das heißt, das wird sofort wieder, fließt das in den Kreislauf zurück. Ich glaube, die Armut wird steigen, das wissen wir alle. Wir haben 1,2 Millionen armutsgefährdete Menschen in Österreich. Und das sind aber die Zahlen vor Corona. Wir wissen noch gar nicht, wie viel Arme es eigentlich derzeit in Österreich oder Armutsgefährdete es in Österreich gibt. Und in diese Diskussion platzt der Wirtschaftsbund hinein, der sagt, man soll das Arbeitslosengeld degressiv auf 40% runterfahren. Da denke ich mir, dass es da keinen gesamtgesellschaftlichen Aufschrei gegeben hat, wundert mich, weil 1 Million Österreicherinnen und Österreicher auf 40% runterfallen zu lassen. Wir wissen, dass die Beratungstätigkeiten, die Caritas war bei mir, die sagen, sie haben die aktuellen Zahlen noch nicht, aber die Beratungstätigkeiten, was Einrichtungen betrifft, die Leute beraten, die ihren Strom und ihr Gas nicht mehr zahlen können, gehen rasant drauf. Die Leute haben wirklich kein Geld mehr. Und das sind solche neoliberalen Ansagen, finde ich entbehrlich. Wir werden sehen, wie wir das in der Regierung lösen. Es liegt am Tisch. Und ich glaube, dass das Thema ist allgemein ein schlimmer werdendes in den nächsten 1-2 Jahren.
Barbara, dort kann Sozialpolitik ein nächster größerer Crash in der Regierung werden zwischen ÖVP und Grünen?
Ja, wenn ich dem Herrn Minister zuhöre, der ganz klar benennt, wie die ÖVP agiert, nämlich eben neoliberal, und der auch ganz klar sagt, dass das eben so eigentlich nicht sein soll und nicht sein kann, dann würde ich fast darauf hoffen, dass das zu einer heftigen Diskussion und Debatte und meinetwegen auch zu Crashes führt, weil das sind Debatten, die wir in Österreich dringend notwendig haben, weil eben, wie gesagt, das Thema Arbeitslosigkeit und die Frage, wie man gerade Langzeitarbeitslose, die durch die Krise noch einmal 1,5 Jahre sozusagen jetzt verloren haben, weil sie sich nirgendwo bewerben konnten, weil es keine Jobs gab, Also wie man denen hilft und dass man denen natürlich nicht hilft, wenn man ihnen das Arbeitslosengeld kürzt, sondern die brauchen einfach, die brauchen mehr Geld, das eben ohnehin dann investiert und zurückläuft in die Wirtschaft. Also ja, ich hoffe, dass es Crashes geben wird, weil diese Debatte ist extrem wichtig und da muss ich was tun in Österreich.
Frau Professorin, Sozialpolitik ist eines, die unmittelbar mit der Frage der Kontrolle der Pandemie zusammensteht, die Frage Datenschutz. Und wir sehen international, dass jene Staaten, die in denen Gesundheit wichtiger ist als Datenschutz oder, wenn man es anders formuliert, Datenschutz nicht so wahnsinnig wichtig ist, sich leichter tun, die Gesundheit der Gesellschaft zu schützen. In Südkorea, in Japan, in Asien, an die denkt man. Haben Sie das Gefühl, wenn Sie beobachten die österreichische Diskussion, da setzen sich die Lobbys eher durch, denen Datenschutz wichtig ist, auch auf Kosten der Gesundheit, anders als in jenen Teilen der Welt, in denen man erfolgreicher mit der Pandemie umgegangen ist als in Europa?
Sagen wir mal so ganz vorsichtig, ich versuche mich immer an das Gebiet zu halten, von dem ich was verstehe. Und das ist natürlich jetzt eine sehr komplexe Frage. Eindeutig scheint es zu sein, dass bei der Corona-App, wo man das Contact Tracing hätte erleichtern können, möglicherweise diese App etwas effizienter gegangen funktionieren würde und auch breiter einsetzbar wäre, wenn man nicht so sehr auf den Datenschutz geachtet hätte. Auch für die Wissenschaft muss ich sagen, es ist manchmal sehr lästig, weil die Daten sind nicht verlinkt, die hocken in einzelnen Datencontainern. Wir können nicht die Impfung mit den Varianten verknüpfen, so einfach. Das sind andere Datenbanken. Und also gerade Herr Bergtheiler und andere Kollegen, wir versuchen einiges aufzuklären, aber es ist wirklich manchmal wissenschaftlich sehr mühselig, weil auch die ganze Vernetzung nicht funktioniert. Ganz persönlich muss ich sagen, ich würde es gar nicht am Datenschutz festmachen. Wir haben natürlich eine Gesellschaft, wo die persönliche Freiheit sehr hoch geschätzt wird. Das ist jetzt aber eine private Meinung. Und das ist bei diesen weniger Datenschutzländern ist auch die persönliche Freiheit nicht so hoch geschätzt. Und durch diese auch neoliberale Atmosphäre, die bei uns ja nun hochgehalten wird, wird der belohnt, der nicht unbedingt sehr selbstlos handelt, sondern eher auf sich schaut. Das heißt, das Wir ist oft weniger als das Ich. Und ich glaube, Länder, wo das Wir mehr Geld, wie in China und so weiter, die fahren per se einfach dadurch besser. Da kann man sich drüber streiten, was man besser findet. Aber ich sehe halt auch sehr, sehr viel Egoismus, wenn man mit Leuten spricht.
Herr Minister, wird es ein Comeback der Corona-App geben? Die haben wir schon fast vergessen.
Nein, das glaube ich nicht. Das war eigentlich ein gutes Konzept, das aber dann schlussendlich nicht funktioniert hat, auch weil es eine ganz schlechte Presse gegeben hat. Wir haben das schlecht unter die Leute gebracht. Beim aktuellen Gesetzesentwurf wird diese Passage jetzt nach der Begutachtung, die wir gemacht haben, auch das ein parlamentarischer Prozess, den ich mich jetzt bemühen werde, wieder einzuhalten, ist vielleicht im letzten Jahr auch ein bisschen zu kurz gekommen. Und diese Begutachtung hat uns 20.000 Antworten oder Stellungnahmen gebracht. Wir haben den Absatz jetzt gestrichen. Es wird keine Verschränkung geben hier von diesen Daten. Und ich möchte auch darauf hinweisen, dass wir, dass uns der Datenschutz und mir der Datenschutz sehr wichtig ist. Wir aber natürlich ein Problem haben, wenn Wissenschaftler für medizinische, aber eben dann auch mittelbar für politische Zwecke Daten brauchen. Und das ist ein gewisser Widerspruch, eine zentrale Datenspeicherung und Datenschutz ist oft schwierig unter einem Hut zu bringen. Und da muss man behutsam vorgehen. Ich glaube aber am Ende ist in den letzten Monaten immer wieder kritisiert worden, dass wir unzureichendes teilweise Datenmaterial haben, das einfach auch teilweise zu spät verfügbar war. Und da müssen wir uns einfach auch besser darauf vorbereiten.
Herr Minister, wir haben es am Anfang gesagt, Sie sind in einer extrem angespannten innenpolitischen Situation in die Regierung eingetreten. Es gibt viele Sorgen, dass diese türkise ÖVP den Rechtsstaat unterminiert durch Ignorieren oder Verzögerungen von Anweisungen der Justiz. Wie belastet ist die politische Arbeit durch diese Sorgen?
Also ich bin nicht belastet, aber ich bin erst 5 Wochen dabei. Wir haben die Alma Sadic, die ist Justizministerin und die ist für mich persönlich ein Garant dafür, dass Verfahren in Österreich, egal ob von Staatsanwaltschaft oder von den Gerichten, anständig durchgeführt wird. Und das ist, glaube ich, eine grüne Position. Wir wollen Transparenz. Und das ist auch meine Wahrnehmung in den letzten Wochen.
Herr Minister Mückstein, wenn es zu einer Anklage gegen den Bundeskanzler Kurz kommt, wovon er ja selbst offenbar ausgeht, ändert das etwas für die Koalition?
Also noch einmal, ich glaube, dass jeder das Recht hat auf eine Untersuchung und wir werden abwarten, was rauskommt. Wir werden abwarten, ob angeklagt wird. Wir werden abwarten, ob verurteilt wird. Das wird Monate brauchen. Mir ist wichtig, dass die Staatsanwaltschaft anständig arbeiten kann und die Unabhängigkeit der Gerichte und der Staatsanwaltschaften wird für mich verkörpert von Alma Sadic. Und jetzt lassen wir diese Institutionen einmal arbeiten.
Ja, aber das ist schon eine Frage, die Öffentlichkeit natürlich interessiert. Also Sie schließen nicht aus, wenn der Bundeskanzler angeklagt wird, dass er im Amt bleibt. Das gibt ja die Unschuldsvermutung. Es gibt viele Argumente dafür. Wenn er jetzt verurteilt werden sollte, kann er dann Ihrer Meinung nach weiter Regierungschef sein?
Also die Unschuldsvermutung gilt so lange, bis jemand verurteilt ist. Und so lange werden wir uns den Prozess anschauen. Und ich hoffe, so lange wird Alma Sadic das begleiten und für die Unabhängigkeit der Justiz und der Staatsanwaltschaften sorgen. Und da wird eben nichts erschlagen. Und ich glaube, das ist jetzt schon ein Verdienst von Alma Sadic, dass diese Praktiken, die da im Verdacht stehen, stattgefunden zu haben, eben nicht mehr stattfinden. Ein Erfolg grüner Politik, möchte ich meinen.
Aber ein verurteilter Bundeskanzler, ein verurteilter Regierungschef, ist das denkbar? Ist ja möglich. Man könnte ja sagen, es ist nicht so eine ernsthafte Sache.
Aber ich glaube, das müssen Sie die ÖVP fragen, Herr Löw, oder? Ist das ein grünes Problem oder ist es ein ÖVP-Problem? Also stellen Sie die Frage der ÖVP. Und meine Meinung ist, es gehört anständig aufgeklärt und die Justizministerin wird dafür sorgen.
Das war ein Falter-Talk über unsere Zukunft mit und ohne Corona und etwas Innenpolitik war offen auch dabei. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Minister Mückstein fürs Mitmachen. Danke auch Frau Professorin von Laa in Innsbruck und Barbara Todt. Aktuelle Hintergrundinformationen erhalten Sie jede Woche im Falter. Ein Abonnement des Falter ist eine gute Idee, um informiert zu sein. Ein Abo können Sie unter der Adresse abo.falter.at im Internet bestellen. Ich bedanke mich für Ihr Interesse. Bis zur nächsten Folge.
Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.